Hallo allerseits, einen wundervollen Tag. Wir begrüßen Sie ganz herzlich im Namen der Kammerakademie Potsdam.
Wir sind Adriana, Dramaturgin der Kammerakademie Potsdam.
Und Leonie, Musikvermittlerin bei der KAP. Die Kammerakademie Potsdam, oder auch KAP, feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. Mit ihrem Chefdirigenten Antonello Manacorda ist sie regional verankert
und gleichzeitig national und international bekannt. Gastspiele führen in den Bolé-Saal und in die Philharmonie Berlin, in die Elbphilharmonie oder auch nach Amsterdam.
Ba, 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 ba.
Nein, heute wird es nicht um die 5. Sinfonie von Beethoven gehen, sondern um die 7. in A-Dur, Opus 92.
Schwungvoll und energetisch geht es in der 7. Sinfonie zu. Eindringliche, wiederholte, pulsierende Rhythmen leiten uns durch das gesamte Werk. Sie wird auch die rhythmische Sinfonie genannt. Teilweise werden wir beinahe zum Tanz aufgefordert. Oder es fühlt sich an, als würde man durch die Landschaft reiten. Und der letzte Satz ist purer Freudentaumel und Übermut. Die überwiegend positive Stimmung des Werkes führt fast zwangsläufig zu guter Laune, würde ich mal sagen. Zur Zeit der Veröffentlichung seiner 7. Sinfonie war Beethoven auf dem Höhepunkt seines Ruhms angelangt. Gleichzeitig hatte sich sein Gehör bereits enorm verschlechtert. In einem seiner Skizzenbücher schrieb er sich selbst den Ratschlag auf: Baumwolle in den Ohren am Klavier benimmt meinem Gehör das unangenehme Rauschende.
Die ersten Skizzen zur 7. Sinfonie reichen bis ins Jahr 1806 zurück. Zwischen den preußisch-österreichischen Niederlagen von Austerlitz und Jena entwarf Beethoven nämlich den A-Moll-Trauermarsch, der später zum zweiten Satz seiner 7. Sinfonie wurde. Bereits 2 Jahre zuvor, nachdem sich Napoleon zum Kaiser gekrönt hatte, hatte Beethoven die Hoffnung aufgegeben, Napoleon könne Europa noch befreien. Die Eroica, seine 3. Sinfonie, hatte Beethoven noch zu Ehren von Napoleon komponiert, auch wenn er dann im letzten Moment noch die Widmung zerriss. Später betrachtete Beethoven Napoleon aber als seinen persönlichen Feind. Zwischen zahlreichen anderen patriotischen Werken entstand dann zwischen 1811 und 1812 die unprogrammatische 7. Sinfonie, die manchmal auch oder sogar als die Sinfonie gegen Napoleon bezeichnet wird. Die Uraufführung fand dann auch, ganz bezeichnend, erst am 8. Dezember 1813 statt, 6 Wochen nach der Völkerschlacht von Leipzig, die Napoleons Untergang einleitete. Bemerkenswert ist dabei auch, dass diese Uraufführung im Rahmen eines Wohltätigkeitskonzerts für Verwundete und Geschädigte aus dem Krieg hervorging. Wie du bereits erwähnt hast, Leonie, ist die 7. Sinfonie ja auch die rhythmische Sinfonie, da das Rhythmische jeden der 4 Sätze dominiert und kontrolliert.
Und wie sind sie denn aufgebaut? Wie geht's los im 1. Satz?
Ja, der 1. Satz, Poco sostenuto vivace, basiert auf einer Sonatenhauptsatzform und beginnt mit einer geheimnisvollen, langsamen Einleitung. Dabei erklingt ein lyrisches Thema in den Bläsern in A-Dur. Es folgt dann eine aufsteigende 16-Tonleiter beziehungsweise ganz viele aufsteigende 16-Tonleitern. Und ja, das klingt so ein bisschen wie ganz energisches Treiben. Schließlich beherrscht dann eine punktierte 3/8-Figur den Satz. Und aus diesem Motiv entspinnt sich dann das ganze weitere Material. Wir spüren da eine ganz tänzerische Energie, hören extreme dynamische Kontraste und ja, viele aufbauende oder auch aufbrausende Crescendi. Ja, genau.
Und ganz im Gegensatz dann dazu der 2. Satz, viel gedämpfter, ein schreitender Trauermarsch.
Genau, der 2. Satz, Allegretto, ist eine periodisch aufgebaute, freie Variationsfolge. Hierbei handelt es sich um den Trauermarsch in A-Moll, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Und dieser erklingt in einem ganz ausdrucksvollen, klagenden Thema. Dieser Satz, wie du gerade auch schon gesagt hast, steht im Gegensatz, nämlich ausdrucksmäßig und stimmungsmäßig, behält aber diese elementare Bedeutung des Rhythmus bei.
Bernstein sagte ja über das Thema des langsamen 2. Satzes, dass Beethoven eine direkte Verbindung zum Himmel gehabt hätte. Jede Note ist so unvorhersehbar, aber genau richtig am Platz. Unpredictable but right, that's what he said.
Ja, es folgt dann der 3. Satz, ein Presto, assai meno presto. Dieses klingt wie ein furioses Scherzo und beginnt in F-Dur, wechselt dann aber wieder in die Grundtonart der Sinfonie nach A-Dur. Dieser Satz ist fünfteilig aufgebaut, wobei in der Mitte zweimal ein kontrastierendes Trio-Thema erklingt. Im Gegensatz zu den lebhaften Rhythmen des ersten Teils stimmen nun Klarinetten, Fagotte und Hörner ein ruhiges Thema an, das sich aus einem Wallfahrerlied aus Niederösterreich ableitet. Der Rhythmus tritt in diesem Satz wieder in ganz reiner, entfesselnder Gestalt in Aktion und entfacht einen wahren Wirbelsturm von mitreißenden Tanzbewegungen.
Ja, und im vierten Satz geht's ja dann weiter mit dem Wirbelsturm.
Genau. Im vierten Satz, Allegro con Brio, folgt dann ein mitreißendes, aber ja auch fröhlich polterndes Finale. Das Hauptthema wird von Synkopenbildungen angetrieben oder ja, eigentlich ist das ein Daktylus-Motiv, das hier den Satz dominiert. Der Daktylus, das ist ein Begriff aus der Verslehre und bezeichnet einen Versfuß aus einem langen bzw. betonten und zwei kurzen bzw. unbetonten Teilen. Also auch hier haben wir wieder diesen rhythmischen Mittelpunkt. Das Werk endet dann in enormen rhythmischen Energien und mit brodelnden Bässen, die sich da entladen. Und am Ende erklingt dann wieder eine Coda in dreifachem Forte.
Der Komponist Weber kommentierte ja, dass Beethoven wahnsinnig und bereits reif für das Irrenhaus sei. Und Mahler meinte, alle seien wie betrunken aus dem Konzertsaal gegangen.
Ja, Clara Schumanns Vater, Friedrich Wieck, mutmaßte, dass diese Sinfonie nur im unglücklichen, im betrunkenen oder trunkenen Zustand komponiert sein könne, vor allem der erste und der letzte Satz.
Ähnlich urteilte auch der Rezensent der Uraufführung in der Wiener Allgemeinen Musikalischen Zeitung. Die Klassizität der Sinfonien des Herrn von Beethoven, des größten Instrumentalkomponisten unserer Zeit, ist anerkannt. Diese neueste erwirbt dem genialen Verfasser nicht geringere Bewunderung als die älteren. Vielleicht ist es sogar ein wichtiger Vorzug, den sie vor diesen behauptet, dass sie, ohne ihnen in der Künstlichkeit des Satzes nachzustehen, in allen Teilen so klar, in jedem Thema so gefällig und leicht fasslich ist, dass jeder Musikfreund, ohne eben Kenner zu sein, von ihrer Schönheit mächtig angezogen wird und zur Begeisterung entglüht.
Und Beethoven selbst könnte jetzt das Schlusswort haben. Über seine siebte Sinfonie sagt er nämlich:
Eins meiner besten Werke. Mit dieser positiven Selbsteinschätzung verabschieden wir uns und wünschen Ihnen allen dieses prächtige Selbstwertgefühl und die Energie der siebten Sinfonie.